Aus rechtlichen Gründen können wir Ihnen im Folgenden nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.
NDR Kultur. Klassik à la carte.
Mit Alexander Soloch. Guten Tag. Wenn jemand 50 wird, dann gibt es einiges zu erzählen über ihn. Und zwei Arten der Erzählungen bieten sich da im Wesentlichen an. Die, die sich in bunten Anekdoten verliert, immer schön häppchenweise fürs kleine, folgenlose Lächeln zwischendurch. Oder die, die in der Tiefe nach dem geheimen Grund der Dinge forscht. Die Fußball-Bundesliga wird in diesen Wochen 50 Jahre alt. Seit Monaten schon drängen deshalb Dutzende Publikationen über die spektakulärsten Spiele, saftigsten Skandale und leibhaftigsten Legenden auf den Büchermarkt. Einer aber hat sich entschieden, eine ganz andere Bundesliga-Geschichte zu schreiben. Eine, die so anders ist, dass man streckenweise sogar völlig vergisst, dass es sich bei ihr um eine Bundesliga-Geschichte handelt. Dieser Mann steht ohnehin seit seinem vor 11 Jahren erschienenen Buch Der Traumhüter im Ruf, einer der besten Fußballerzähler überhaupt zu sein. Und es sieht nicht so aus, als sollte er diesen Ruf allzu schnell verlieren. Ronald Reng, guten Tag.
Guten Tag, Herr Soloch.
Als wir uns das letzte Mal gesehen haben, vor knapp 3 Jahren, hatten Sie gerade die Biografie Ihres guten Freundes Robert Enke geschrieben. Und damals sagten Sie, ja, diese Arbeit, die ja sicherlich auch in gewisser Weise Trauerarbeit war, habe Sie schon sehr erschöpft. Sie müssten trotzdem bald wieder auf die Fußballplätze gehen, in die Stadien gehen, um zu arbeiten, allein um auch mal wieder ein bisschen Geld zu verdienen. Haben Sie damals schon irgendwie daran gedacht, dass das Jubiläum der Bundesliga, 50. Geburtstag, war ja damals schon in Sichtweite, dass das etwas sein könnte, was Sie in den Bann ziehen würde?
Nein, es kam erst vor 1-2 Jahren, dass ich überhaupt und von außen darauf aufmerksam gemacht wurde, dass die Bundesliga 50 wird. Ich hatte auch nach dem Buch von Robert Enke lange nicht daran gedacht, ein neues Buch zu schreiben, weil es mich innerlich immer noch so beschäftigt hat, Roberts Tod und natürlich auch das Problem, dass ich darüber ein Buch schreiben musste oder das Gefühl hatte, es musste. Also es war ein sehr erschöpfendes Buch und ich habe danach Monate gebraucht, um wieder in den Alltag zurückzukehren. Und als ich dann diese neue Idee gefunden hat, über die 50 Jahre Bundesliga zu schreiben, dann war das eine Offenbarung und Erleichterung, dass man auch wieder frei mit der großen Freude am Schreiben Bücher schreiben kann. Also es war eine völlig konträre Erfahrung zum Robert Enke Buch.
Es ist ja eine kuriose Sache, stellt man sich als Leser jedenfalls vor, wie Sie zu dieser Geschichte gekommen sind. Wir wollen das gleich vertiefen. Ich habe mich gefragt, ob es denn so ist, dass man als Reporter, als Autor, als Erzähler manchmal einfach warten muss, bis die Geschichten zu einem kommen, statt sie zu suchen.
Ja, zumindest wenn man vielleicht ein fantasieloser Schreiber ist wie ich, weil ich habe genau darüber auch nachgedacht und habe mit Schrecken festgestellt, dass alle meine 3 Sachbücher, alle meine 3 Fußballbücher zu mir gekommen sind, dass ich kein einziges Mal auf das Thema gekommen bin. Also das erste Fußballbuch ging um einen unbekannten Torwart, Lars Lese, der es von der Kreisliga bis in die Premier League geschafft hat.
Das war der Traumhüter.
Das war der Traumhüter und da kam der Lars selber zu mir und hat immer gesagt, die Leute sagen immer, du kannst doch ein Buch schreiben über deine Geschichte, Ronny, du kannst es doch machen. Und ich sagte, okay, dann mache ich das halt. Das zweite Buch war, wie gesagt, ein sehr trauriger Anlass, das war der Tod von Robbie Enke, als seine Frau und seine 2 besten Freunde zu mir kamen und mich baten, ein Buch zu schreiben, weil Robert sehr gelegen daran war, irgendwann einmal, er hoffte natürlich zu Lebzeiten, in einem Buch seine Depressionen verarbeiten zu können.
Er hatte das ja schon lange mit Ihnen vereinbart eigentlich.
Genau, und ich hatte es immer für einen Scherz gehalten, dass wir irgendwann ein Buch schreiben. Er hat das sehr ernst genommen und ja, das dritte Fußballbuch ist nun dieses, Spieltage, die andere Geschichte der Bundesliga. Und wieder ist mir der Protagonist zugelaufen.
Wie sich Ihnen diese Geschichte der Fußball-Bundesliga geradezu aufdrängte und was sie uns erzählt über Schönheit und Schatten des Fußballs, darüber wollen wir ausführlich sprechen in dieser Stunde mit Ronald Reng. Die Ouvertüre zur Ballettoper Les Surprises de l'Amour von Jean-Philippe Rameau. Das war eine Aufnahme des Rundfunkorchesters Hannover, des NDR, des Vorläufers der NDR Radiophilharmonie. Eine Aufnahme vom 24. August 1963. Und was geschah noch so an diesem Tag? Zum Beispiel wurde da der erste Spieltag der ersten Fußball-Bundesliga-Saison angepfiffen. Davon unter anderem erzählt das neue Buch Spieltage, eine andere Geschichte der Bundesliga, dessen Autor Ronald Reng unser Gast ist in Klassik à la carte auf NDR Kultur. Herr Reng, wie ist denn der Fußball zu Ihnen gekommen oder wann sind Sie zum ersten Mal in den Sog des Fußballs geraten? Normalerweise geschieht das ja immer so mit 6, 7, 8. weil man sich in einen Verein verliebt.
Ja, damals war es in den 70er Jahren, gab es ja tatsächlich noch nicht so viel anderes zu tun für Kinder als Fußball zu spielen. Ich bin in Frankfurt groß geworden, in Westfrankfurt, in Schwanheim. Damals, da lebten dann die Arbeiter der Höchst AG, wie mein Vater auch, in Siedlungen, die Höchst AG gebaut hatte. Und zwischendrin war immer noch ein bisschen Bauland frei. Und da durften wir Kinder dann Fußball spielen. Und in der Tat, irgendwann sind wir dann, ich glaube mit 6, 7, 8 Jahren, irgendwann in den Fußballverein gefahren und ins Fußballstadion gegangen. Ich weiß leider nicht mehr das Jahr. Ich weiß noch, dass mein erstes Spiel, was ich gesehen habe, Eintracht Frankfurt gegen Borussia Dortmund war. Und dass ich fasziniert davon war, dass die Fans immer Konfetti hochgeworfen hatten. Und ich habe dann zu Hause immer emsig mit einem Locher Papier gelocht und habe dann diese kleinen Löcher, die da abgefallen sind, dann im nächsten Spiel mitgenommen. Das war dann, glaube ich, ein Sieg gegen Köln und habe dann da meine kleinen Tüten mit gelochten Konfetti in die Luft geworfen.
Ich glaube, heute würde man fast daran gehindert, sowas mitzunehmen ins Stadion, weil man sowas anzünden könnte.
Das könnte mittlerweile verboten sein, ja.
Ach ja, der Wandel der Zeit. Auch ein Thema übrigens Ihres Buchs Spieltage. Sind Sie denn heute noch als professioneller Beobachter des Fußballs gewissermaßen leidenschaftlicher Fan?
Auf andere Art. Die Leidenschaft eines Fans für einen Verein und den man dann tatsächlich lieben soll, das habe ich verloren durch die Professionalität. Ich habe dafür aber eine andere Art von Fansein gefunden, dass ich immer wieder auch auf interessante, faszinierende, nette Fußballer treffe und dann Fan werde von deren Vereinen. Das geht dann von der Spielvereinigung Velbert in der Regionalliga, wobei jetzt nicht mehr, da ist mein Freund gerade als Trainer entlassen worden, bis hin zum FC Barcelona, der auch in der Tat der eine Verein war, der mich aufgrund seiner Spielart so wieder gefangen hat, dass ich wieder mit Leidenschaft für eine Mannschaft dabei war, aber nicht mehr für einen Verein.
Eigentlich müsste man ja auch meinen, Sie müssten jetzt, da Sie ja bis vor kurzem in Barcelona gelebt haben, Fan vom FC Bayern werden, da ja der Stratege dieses wunderbaren Barcelona-Fußballs Pep Guardiola jetzt Bayern-Trainer ist.
Das ist eine große Gewissensfrage, denn noch tiefer als Fan sein ist ja das Anti-Fan des FC Bayern-Seins drin. Und so war es natürlich auch bei mir. Also das ist ja einem anerzogen worden, Bayern nicht zu mögen. Und jetzt kommt ein sehr sympathischer, sehr faszinierender, eleganter, toller Fußballtrainer zum FC Bayern und das lässt mich in der Tat sehr verwirrt zurück. Mein Sohn mit 7 Jahren noch viel verwirrter, der ist fanatischer Barca-Fan und als Pep Guardiola zu Bayern ging, hat er völlig mit Zähneklappern gesagt, aber dann wird doch Bayern jetzt besser als Barca.
Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie es kommt, dass Sie zum Autor dieser anderen Geschichte der Bundesliga wurden, die ja eigentlich vor allem die Geschichte eines Mannes ist, wenn wir es recht bedenken. Ihr Buch beginnt mit einem winzigen Prolog, der eine Antwort andeutet. Mögen Sie uns diesen Einstieg kurz vorlesen?
Wir sind ungefähr aus dem Kopf, würde ich sagen, im Herbst 2011. Mhm. Ich habe einen Anruf auf meinem Anrufbeantworter. Ich sollte einen Herrn Höher zurückrufen und das tue ich dann. Und da meldet sich am anderen Ende der Leitung eine Stimme und sagt, Höher? Guten Tag, hier ist Ronald Reng. Sie hatten versucht, mich anzurufen. Herr Reng, danke, dass Sie zurückrufen. Herr Reng, ich muss Sie treffen. Worum geht es denn? Das kann ich Ihnen nicht am Telefon sagen. Ach so. Sie wissen schon, wer ich bin. Ehrlich gesagt bin ich mir nicht ganz... Heinz Höher! Ach, dann kenne ich Sie natürlich, der ehemalige Trainer des VfL Bochum und des 1. FC Nürnberg. Entschuldigung, vielleicht hätte ich mich besser vorher richtig vorstellen sollen. Keine Ursache, Herr Höher. Aber wie Sie wissen, lebe ich in Barcelona. Das ist von Nürnberg nicht der nächste Weg. Ich bin ja gelegentlich in Deutschland. Vielleicht melde ich mich dann einfach mal. Ich weiß nicht. Ich denke, es ist das Vernünftigste. Ja, das Vernünftigste. Eine Stunde später klingelte wieder mein Telefon. Hallo? Herr Reng, hier ist wieder Höher. Herr Höher? Herr Reng, ich habe jetzt einen Flug nach Barcelona gebucht. Ich komme diesen Donnerstag. Diesen Donnerstag? Ja, und ich bleibe bis Dienstag. Bis Dienstag? Bitte, geben Sie mir nur eine Stunde Ihrer Zeit. Ich möchte Ihnen etwas erzählen. Ich muss Ihnen das erzählen.
Ronald Reng, was davon ist dramatisiert, zugespitzt, erdichtet?
Nichts. Der ist, 2, 3 Sachen sind rausgelassen, aber sonst ist er bis auf die Wortwahl so, wie das Telefonat abgelaufen ist. Und das war, wie gesagt, ein Montag und er kündigte mir an, er würde am Donnerstag nach Barcelona kommen und so war es dann auch.
Da drängt sich Ihnen also ein weithin Vergessener des Fußballgeschäfts auf, weil er wollte, dass Sie seine Geschichte erst einmal anhören. Eine Stunde, hat er gesagt, es sind ja dann doch wohl ein paar mehr geworden. Und dann diese Geschichte weitererzählen.
Nein, das ist ja das Faszinierende.
Er wollte nur erzählen.
Ja, also der Herr Höher kam zu mir, weil er das Robert-Enke-Buch von mir gelesen hatte und sich sehr ergriffen gefühlt hat. Und er hatte vielerlei Probleme. Er ist ein trockener Alkoholiker, er hat große körperliche Schmerzen, er hat viel Geld verspielt. Er betreut einen jungen Bundesligaspieler, wo er den Verdacht hatte, der könnte vielleicht an Depressionen leiden. Und er hatte so ein diffuses Gefühl, er braucht Hilfe. Und weil er ein sehr spezieller Mann ist, der sich sowieso immer im Schriftlichen besser ausgedrückt hat als im Mündlichen, im Erzählen, hat er irgendwie das Gefühl gehabt, dieser Reng, dieser Schreiber, der könnte mir vielleicht helfen. Ich wusste auch nicht, weil er brachte die Unterlagen aus seinem ganzen Leben mit. Was will er eigentlich genau von mir?
War Ihnen das anfangs angenehm, dass da so einer kommt? Und
ich war sehr neugierig. Ja. Also das passiert ja nicht alle Tage, dass jemand einen geheimnisvoll anruft und sagt, ich muss sie unbedingt sehen. Und es war ihm überhaupt nicht genau klar, was er von mir wollte. Er wollte offenbar jemanden vor allem zum Reden. Er wollte ein paar praktische Ratschläge von mir, wie er zum Beispiel umgehen sollte mit dem Verdacht auf Depressionen bei dem einen Spieler, den er als Ziehvater betreut. Und dann hat er angefangen, mir seine Geschichte zu erzählen. Und die Geschichten wurden immer faszinierender, immer unglaublicher. Geschichten aus der Bundesliga, die ich noch nie gehört hatte, die ich mir so nicht vorstellen konnte. Und dann kamen so zwei Sachen bei mir zusammen, dass ich, ich glaube, ein halbes Jahr vorher einen Verlag bei mir angefragt hatte, ob ich nicht etwas schreiben wollte zu 50 Jahre Bundesliga. Und ich sofort abgelehnt hatte, nee, das ist doch langweilig. Ich hatte diese Bücher vor Augen, die es da immer gibt, mit vielen Fotos, die dann auf dem Kaffeetisch liegen und die keiner wirklich liest. Und sowas wollte ich auf keinen Fall schreiben. Aber als mir Heinz Höher dann seine Geschichte erzählt hatte, da kam mir die Idee, ein Experiment zu versuchen. Warum sollte man nicht mal die Geschichte der Bundesliga an der Geschichte eines Mannes erzählen, der wirklich immer dabei war, der alle 50 Jahre dabei war?
Als ich vor kurzem einem Kollegen erzählt habe, Ronald Rengs neues Buch handele von Heinz Höher, da leuchteten seine Augen und er sagte, ja, einer der größten Trainer der Bundesliga-Geschichte. Dieser Kollege ist aber 20, 25 Jahre älter als wir beide. Was wussten Sie damals, nachdem Heinz Höher seinen Flug nach Barcelona angekündigt hatte, über diesen Mann?
Nicht viel mehr, als dass er mal ein toller Trainer in den 70er Jahren war beim VfL Bochum und auch in den 80er Jahren noch beim ersten FC Nürnberg. Also für mich, wie wahrscheinlich für die meisten, hörte das öffentliche Leben von Heinz Höher 1988 auf, als er als Manager beim FC Nürnberg gefeuert wurde. Und mir war nicht bewusst, dass er auch in den 25 Jahren danach immer auf irgendeine Weise noch der Bundesliga verbunden war. Dass er einer der Ersten war, der dann als Privattrainer Talente entdeckt hat und vier von denen auch zu Fußballprofis großgezogen hatte. Und ich kannte seine wirkliche Geschichte, die Probleme des Alkohols, seine Probleme, die... Ich bin kein Experte, aber für mich sind das Probleme eines hochintelligenten Mannes, der deswegen Probleme hat im Sozialleben. Das alles wusste ich natürlich nicht und ich habe ihm fasziniert gelauscht über viele, viele Stunden.
Und er hat es geschafft, sich Ihnen gegenüber zu öffnen. Das ist ja auch immer ein Problem seines Lebens gewesen, sich gegenüber anderen Menschen zu öffnen, von sich zu erzählen, von seinen Gefühlen zu erzählen.
Ja, da kommen mehrere Sachen dazu. Also da kommt dazu die... Ich würde es nennen, das Bereuen im Alter. Er ist jetzt 74 und er ist sehr krank. Er spürt zumindest, dass irgendwann das Leben zu Ende gehen wird. Und da merkt man bei ihm eine große Reue, ein großer Rückblick auf wie er gelebt hat, wie er andere Leute behandelt hat. Da ist ein Mann, der gerne auf seine Art auch Entschuldigung sagen möchte bei vielen Leuten und das aber mündlich immer noch nicht kann. Es war auch ja der Mann auf der letzten Etappe seines Lebens, der immer Bücher geliebt hat, der eine große Freude daran hatte, an dieser Idee, dass sein Leben festgehalten werden könnte in Buchform. Er war ja nicht der einfachste Interviewpartner oft, weil es ihm tatsächlich oft schwerfällt, über seine Gefühle zu reden. Ich habe das dann oft mit Schweigen gelöst. Also wenn er nicht weitergeredet hat, dann habe ich geschwiegen und einfach gewartet, dass er weiterredet. Und so ging das dann oft, dass er sich immer mehr und mehr geöffnet hat. Und er wollte dieses Buch in einer radikalen Schonungslosigkeit. Also er hat wirklich alles von sich preisgegeben, mehr als ich teilweise den Lesern zumuten wollte. Aber es war ein tolles Geschenk, mit so jemandem zusammenzuarbeiten.
Sie haben gesagt, das Buch ist ein Experiment. Das Experiment, die Geschichte der Fußball-Bundesliga am Beispiel eines Mannes zu erzählen, eines Mannes zu dem, der nicht zu den Superpromis des Fußballgeschäfts gehört. Was ist so beispielhaft an seinem Leben für die Geschichte der Bundesliga?
Man kann natürlich, mir ging es ja darum, wirklich den Alltag zu erzählen und wie sich der Fußball verändert hat über die letzten 50 Jahre. Und indem er zum Beispiel erzählt, wie es losging in den 60er Jahren, als die Bundesliga losging, am 24. August 1963 spielte er für einen Verein, Meidericher SV. Heinz Höher kam damals von Leverkusen. Das waren, ich bin schlecht in Geografie, 30, 40 Kilometer von Duisburg entfernt, Duisburg-Meiderich. Und das war etwas ganz Neues für Meiderich, dass die Spieler von fern, von weit weg holen, also aus Leverkusen. Und so erlebte er eigentlich alle Phasen der Entwicklung der Bundesliga. Und er erlebte natürlich auch was viele Fußballer auszeichnet, das Spielerische. Das Buch heißt ja nicht umsonst Spieltage. Also er blieb eigentlich ein Spieler in allen Phasen des Lebens. Sein Umgang mit Geld ist schlichtweg atemberaubend. Er hat halt wie viele Fußballer, denen fehlt so ein bisschen da das Risiko gehen. Und das trainieren sie ja ihr ganzes Leben lang auf dem Platz, riskante Entscheidungen zu treffen im Bruchteil einer Sekunde. Und das hat Heinz Höher in seinen Alltag übertragen.
Er ist jedenfalls einer, von dem man als Leser, der hin und her gerissen wird von diesem pulsierenden Ton der Erzählung, von dem man als Leser nicht weiß, ob man ihn klopfenden Herzens umarmen möchte oder einfach mal kräftig durchschütteln will. Eine wunderbare Romanfigur eigentlich, die wir gleich näher kennenlernen wollen, Ronald Reng, nach einer Musik, die Sie sich gewünscht haben. She Loves You von den Beatles, Ronald Reng. Was hat es mit diesem Musikwunsch auf sich?
Ja, das war die Nummer 1 der englischen Charts an dem Tag, als die Bundesliga am 24. August 1963 startete. Ich habe erst überlegt, ob ich mir das Lied wünschen sollte, das damals die Nummer 1 in den deutschen Charts war. Aber das war Ich will einen Cowboy als Mann und ich dachte, die Beatles stehen ihren Hörern dann vielleicht doch etwas näher.
Ach, das hätten wir auch ganz gern gehört. Beatles ist natürlich auch immer schön. Sie erzählen also die Geschichte der Bundesliga in Ihrem neuen Buch am Beispiel eines Mannes, des ehemaligen Spielers und Trainers Heinz Höher, der demnächst 75 wird. Wäre er heute 20, 30 Jahre jünger, meinen Sie, er könnte im Bundesliga-Geschäft heute bestehen?
Er selber glaubt nicht, aufgrund seiner Probleme, sich mündlich auszudrücken, sich mit Leuten zu verständigen. Also das erleben wir ja heutzutage selbst beim Zahnarzt. Der Zahnarzt erklärt uns heute, was er bei seinem Zahn macht, während er vor 20 Jahren einfach gebohrt hat. Und Heinz Höher hat auch immer nur gebohrt und sehr gut gebohrt in der Bundesliga. Und er hatte nicht die Fähigkeit, da war immer eine Barriere bei ihm, Sachen zu erklären. Da hätte er es heute sehr schwer.
Man könnte ihn auch nach der Lektüre Ihres Buches als verschroben, als verschlossen, als wehleidig, manchmal vielleicht sogar als geradezu autistisch bezeichnen. Wie würden Sie ihn charakterisieren?
All die Attribute, die Sie ihm zugerechnet haben, stimmen. Aber das Faszinierende an ihm ist, er ist ja so mehrdimensional. Hm. Er ist gleichzeitig auch ein ganz warmherziger Mensch. Ein Mensch, der auf spektakuläre Gedanken kommt. Er ist ein richtiger Tüftler, ein Professor des Fußballs. Aber was ihn tatsächlich so spannend gemacht hat, auch im Vergleich zu meinen ersten Büchern, da hatte ich eigentlich durchweg sympathische Identifikationspersonen als Protagonisten der Bücher. Und das ist er nicht. Er ist jemand, den man einerseits mit offenem Mund verfolgt, aber dann doch auch immer wieder den Kopf über ihn schüttelt, was er alles anstellt.
Mir fällt da eine Anekdote ein, aber die ist wirklich nur pass pro toto, ein Beispiel für tausend andere brillante Ideen, gleichzeitig auch absolut unverschämte Ideen, wie er einmal keine Lust hat, sich am Umzug zu beteiligen und deswegen ein Trainingslager ansetzt vor einem Freundschaftsspiel seiner Mannschaft. Kein Trainer auf der Welt kommt auf die Idee, ein Trainingslager vor einem Freundschaftsspiel anzusetzen. Er macht es nur, um von zu Hause weg zu sein. Und davon gibt es tausenderlei Geschichten.
Richtig, das zeigen so seine beiden Seiten. Also er zieht um mit seiner Familie von einer kleinen Wohnung in Bochum, in der er 8 Jahre gelebt hat, ungefähr, obwohl die Wohnung viel zu klein war für die 5-köpfige Familie, aber er war zu faul umzuziehen. Dann steht endlich der Umzug an und er hat partout keine Lust dabei zu sein und zu helfen bei den Möbeln. Und einerseits geniale Idee, verrückte Idee, also er setzt ein Trainingslager an seiner Mannschaft. Die Mannschaft denkt auch alle, ist der verrückt geworden. In der damaligen Zeit trauen sich die Spieler aber noch nicht zu widersprechen. Und andererseits muss man auch sagen, ganz schön unverschämt gegenüber seiner Frau und den Kindern, die dann alleine den Umzug stemmen mussten. Und das sind Sachen, die er heute sieht und wo er sich selber über sich den Kopf schüttelt, was er da seiner Frau angetan hat.
Die aber auch nicht widerspricht.
Nein, dieses Buch ist ja man kann es ja durchweg nicht nur als Fußballbuch lesen, sondern geradezu als feministische Streitschrift auch.
Wenn man, ja, zumindest erfährt man einiges über den Wandel des Frauen- und Familienbildes allgemein. Ne?
Richtig, also wenn man, das war Doris Höher, die Frau von Heinz Höher, wuchs ja, heiratete ihn in den 60er Jahren und damals war es noch ganz klar, sagt sie ja heute auch, das Frauenbild, mit dem sie auf, oder die Frauenrolle, mit der sie aufwuchs, war: Du machst zu Hause deinen Kram, aber du widersprichst zu Hause nicht, du fügst dich ein, du versuchst deine Nische zu finden. Und das hat sich ja, Gott sei Dank, muss man sagen, sehr geändert und auch von diesem Wandel hoffe ich in dem Buch zu erzählen.
Eine wichtige Rolle in Heinz Höhers Leben und damit doch wohl auch, wenn ich Sie richtig verstehe, eine wichtige Rolle in der Geschichte der Fußball-Bundesliga spielt ein Herr namens Winzlinger. Was ist das für einer?
Herr Winzlinger ist der nächtliche Begleiter von Heinz Höher, eine von seinen vielen interessanten Ideen. Interessant auch, er hatte als Trainer in den 70er Jahren gemerkt, plötzlich, er liegt nachts wach, er kann nicht mehr schlafen, weil der Trainerberuf ist einer der Berufe, den man einfach nicht abschalten kann. Und Heinz Höher wachte jede Nacht so um 3, 4 auf und konnte nicht mehr schlafen. Und um sich die Zeit zu vertreiben, nachts um 3, 4, um da zumindest nicht die Gedanken kreisen zu lassen, hat er sich den Herrn Winzlinger erfunden, mit dem er da nachts Zwiegespräche geführt hat, immer nachts mit dem Herrn Winzlinger. Und die sind in der Tat gemeinsam auf die tollsten Ideen gekommen. Also zum Beispiel war einmal, ich glaube, es war der Winter 78, ein ganz strenger Winter. Es waren schon sehr viele Bundesligaspiele ausgefallen und damals lebten die Vereine zu fast 100% von den Einnahmen, der Zuschauereinnahmen.
Ganz anders als heute.
Genau. Und der VfL Bochum hatte aufgrund der ausgefallenen Spiele seit Wochen und Monaten kein Geld mehr eingenommen, konnte die Gehälter nicht mehr zahlen. Am Samstag stand das Spitzenspiel gegen den Hamburger SV damals an. Es lag aber Schnee. Aber dann hat Herr Winzlinger dem Herrn Höher gesagt, naja, dann musst du halt, wenn du keine Rasenheizung unter dem Rasen hast, musst du halt oben drüber eine Rasenheizung machen. Und dann hat Heinz Höher ist dann auf die Idee gekommen, nachts um 4 Feuerwehrschläuche über den Platz zu verlegen, warmes Wasser durchfließen zu lassen, das dann langsam den Schnee taut. Und so konnte gespielt worden. Der Hamburger SV wurde 2-1 geschlagen und das waren wieder 250.000 Mark in der Kasse des VfL Bochums.
Höhers Vision vom Fußball war gestochen scharf, schreiben Sie. Ein brillanter Stratege, also nicht unbedingt das, was man vielleicht einen Spielerflüsterer nennen würde. Wir haben es ja schon einige Male angedeutet, also einer, der mit seinen Spielern so gut wie nie gesprochen hat. Die haben gedürstet nach Worten der Anleitung, der Ermutigung, auch der Kritik, überhaupt mal ein Wort, was sie machen sollen auf dem Platz. Und er, man will vielleicht nicht sagen, dass er es ihnen verweigert hat, aber er hat immer vielleicht nur ein paar Bröckchen, Häppchen hingeworfen. Eine Verhaltensweise, die, wenn man es jetzt mal ein bisschen vereinfacht, dann auch 1984 geradezu zu einer Revolte, einer Spielerrevolte gegen ihn geführt hat. Damals war er Trainer des 1. FC Nürnberg und einige Spieler haben den Aufstand gegen ihn gesucht, haben dann diesen Machtkampf verloren und Heinz Höher konnte danach weitermachen mit vielen jungen, hungrigen Spielern, sagt man dann immer. Ich habe mich gefragt, ob Sie, der Sie ja, Heinz Höher, jetzt sehr gut kennengelernt haben und sicherlich manchmal auch an ihm verzweifelt sind, sich vorstellen, dass Sie damals als Spieler mitgemacht hätten bei dieser Revolte?
Ich denke damals schon. Also das war ja auch ein Generationskonflikt. Heinz Höher hat nicht geredet, weil er nicht reden konnte. Also es hat ihm große Probleme bereitet. Das war aber bis so Anfang der 70er Jahre, teilweise bis in die 70er Jahre herein, noch normal. Aber dann kamen junge Spieler, die wollten was lernen. Die wollten, dass dieser Trainer ihnen genau erklärt, wie sie die rechten Flügel hinunterlaufen sollen, wann sie stehen bleiben müssen, wann sie mit dem Gegner mitgehen. Die wollten besser werden, hatten gleichzeitig aber noch die Angst und den Respekt, den Trainer anzusprechen. Und dieser Aufstand der Spieler in Nürnberg, was Einmaliges in der Geschichte, das war der Bundesliga, das war eine Meuterei, das ist absolut nachvollziehbar aus der heutigen Zeit heraus.
Interessant finde ich, dass einer der Meuterer von damals, Rudi Kargus, ja auch legendärer Torwart vom Hamburger SV, damals beim 1. FC Nürnberg, dass er heute sagt, inzwischen habe er begriffen, dass ein Künstler seine Ideen immer nur andeute. Heißt es dann, dass der Trainerberuf, so wie ihn Heinz Höher vielleicht verstanden hat, letztlich in irgendeiner Weise als künstlerischer Beruf zu verstehen ist?
Jein. Also ich glaube, er war definitiv ein Künstler, der sein Kunstwerk den Leuten hingeworfen hat und gesagt hat, interpretiert es selber. Ich glaube aber nicht, dass der Trainerberuf dazu geeignet ist, Künstler zu sein. Ich glaube, der Trainerberuf ist doch mehr ein pädagogischer Beruf, ein Lehrerberuf. Ein Künstler als Trainer hat es heute, glaube ich, schwerer denn je.
Ronald Reng, Sie haben sich einen Schlager gewünscht, Mary Rose von Gerhard Wendland. Diesen Musikwunsch müssen Sie erklären.
Der VfL Bochum mit dem Spieler Heinz Höher war 1968 völlig überraschend als Zweitligist im Pokalfinale, im deutschen DFB-Pokalfinale in Ludwigshafen gegen den 1. FC Köln, verlor leider 4:1 und der Abend endete dann doch noch versöhnlich oder glücklich, als auf dem Bankett des VfL Bochum der damals sehr berühmte Schlagersänger Herr Wendland dieses Lied unter Beifallschreien der Bochumer Spielerfrauen dann angestimmt hat.
NDR Kultur, Klassik à la carte. Unser heutiger Gast, der Journalist und Schriftsteller Ronald Reng, hat sich dieses Lied gewünscht, Mary Rose von Gerhard Wendland. Herr Reng, Sie haben mehr als 10 Jahre lang in Barcelona gelebt und noch vor kurzem in der Süddeutschen Zeitung geschrieben, so viel besser unsere Wirtschaftsbilanzen auch sein mögen, wir in Nordeuropa werden immer ärmer bleiben als Spanien ohne diese Lieblichkeit des Alltags. Warum haben Sie sich denn entschlossen dazu, Barcelona adios zu sagen und sich in München niederzulassen?
Wir sind eigentlich Wirtschaftsemigranten, wie viele Spanier. Wir haben ja die berüchtigte Wirtschaftskrise in Spanien. Meine Frau hatte kaum noch Arbeit in Barcelona. Ich hatte da zu dem Zeitpunkt das Glück, einen Buchvertrag zu kriegen beim Buchverlag über 3 Sachbücher. Und es war klar, dass diese Sachbücher hauptsächlich in Deutschland spielen werden. Unser älteres Kind wurde gerade zu dem Zeitpunkt eingeschult. Deswegen haben wir gesagt, okay, wir versuchen es mal nach insgesamt jetzt, glaube ich, 17 Jahren nach Deutschland zurückzukehren. Und ja, hier sind wir jetzt.
Und glücklich?
Die Kinder sind sehr glücklich, sagen wir es mal so. Nein, wir wurden ja davor gewarnt. Also wenn man 17 Jahre im Ausland ist, dann ist man natürlich nur noch schwer wieder sozialisierbar.
Also vor Barcelona in London.
Genau, vor Barcelona in London. Und da ist jeder schwer sozialisierbar. Da fällt einem erstmal auf, was hier alles nicht so ist und wie es sein sollte. Und der größte Punkt ist tatsächlich die Lieblichkeit des Alltags. Also was wir in Barcelona sehr geschätzt haben, dass einfach alle Generationen sich treffen auf der Straße. Und unser Leben in Barcelona bestand daraus, vor die Tür zu gehen und mal gucken, wen man da trifft, mit den Leuten zu reden, zu spielen. Und das ist etwas schwieriger in Deutschland, allein schon klimamäßig.
Sie wollen die Lieblichkeit des Alltags genießen und stoßen in Ihrer Arbeit immer wieder auf die Geschichten von Menschen, denen der Alltag phasenweise zumindest sehr schwer wird. Man denkt natürlich an Ihren Freund Robert Enke, dem Sie eine große, überaus erfolgreiche Biografie nachgeschickt haben. Man denkt auch zum Beispiel an den Torwart Timo Hildebrand, den Sie auf seinen schwierigen Wegen seit einigen Jahren publizistisch begleiten. Und nun muss man auch denken an den Trainer Heinz Höher. Was war es, was ihm, diesem Heinz Höher, das Leben im Fußball und für den Fußball manchmal so schwer gemacht hat? Er war ja einer, der von seiner Umgebung immer für einen Mensch gehalten wurde, der das Leben mit Leichtigkeit zu nehmen vermag. Aber er war gar nicht so.
Im Großen muss man sagen, dass er hatte große Probleme, mit den eigenen Mängeln zurechtzukommen. Also er hat selber gemerkt, es fällt ihm sehr schwer zu kommunizieren. Und da wurde der Alkohol für ihn irgendwann eine große Hilfe, dass er gemerkt hat, wenn er 2 Bier, vielleicht auch mal 4 Bier oder 6 Bier getrunken hat, dann steht er nicht mehr neben der Gruppe, sondern mittendrin in der Gruppe. Und ohne es selber zu merken, wurde er abhängig von dem Alkohol und von dieser Notwendigkeit zu trinken. Hinzu kam was ihm auf dem Fußballplatz als Spieler und auch als Trainer sehr geholfen hat, seine Liebe zum Spiel, zum Spielen. Und das hat er auch aufs Finanzielle irgendwann übertragen. Und er hatte, man muss sagen, leider am Anfang Erfolg mit seinem nichts ahnenden Spielen mit Geld. Und so dachte er immer weiter zu machen, hat immer weiter Häuser gekauft, als die Mauer fiel in der ehemaligen DDR, und hat er irgendwann sein ganzes Geld verloren.
Sie schreiben einmal, wenn ein Training zu Ende oder das nächste Spiel gewonnen war, spülte die Melancholie nicht nur Heinz Höhers Kopf, sondern jedes Mal wieder seinen ganzen Körper leer. Es gab, soweit er wusste, keinen medizinischen Fachterminus für diese Leere. Heißt der Fachbegriff Depression?
Ich glaube nicht. Er selber beschreibt das, was heute ja umgangssprachlich als Burnout beschreiben wird. Es beschreibt er so, als ob er das so erlebt hatte. Einfach eine absolute Leere, die Unfähigkeit, plötzlich weiterzumachen. Und das überkam ihn in seiner Karriere immer mal wieder.
Aus Ihrem Buch über Robert Enke geht ja ganz klar hervor, dass Depression eine Krankheit ist, die nicht auf eine klar benennbare Ursache zurückgeführt werden kann. Eine Krankheit, die im Prinzip jeden zu treffen imstande ist. Trotzdem wirft Ihr neues Buch Spieltage ja doch auch die Frage auf, jetzt unabhängig davon, ob wir irgendwas medizinisch als Depression oder Burnout oder Seelenriss oder wie auch immer diagnostizieren. die Frage auf, was gerade der Fußball mit dem Menschen macht, wenn der sich über Erfolge nur momentweise freuen kann, sich aber von Misserfolgen, von Niederlagen, von eigenen Fehlern auch für lange Zeit den Seelenfrieden rauben lässt. Also zugespitzt gefragt, ist der Fußball, zumindest der professionelle Fußball, ein Risikofaktor für seelische Krankheiten?
Er ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schwieriger und anstrengender Beruf, weil es ein Beruf für Perfektionisten ist. Es wird nach der absoluten Leistung gestrebt und es entscheiden oft minimale Unterschiede, ob du kategorisiert wirst als der große Gewinner oder der große Verlierer.
Von den Medien kategorisiert.
Von allen, von den Medien, von den Fans, von dir selber. Und das führt dazu, dass die Protagonisten des Sports eigentlich nur noch sich mit ihren eigenen Fehlern beschäftigen oder den Dingen, die nicht ganz geklappt haben, und die Fähigkeit verlieren, die großen Momente zu genießen. Und man muss realistisch dazu sagen, Fußball ist mehr als die meisten Berufe, die ich kenne, ein Beruf, an dem es sehr, sehr wenig schöne Tage gibt für die Leute. Also wenn wir jetzt mal eine Fußballmannschaft durchgehen, die hat mittlerweile 25 Spieler, Profispieler. Das fängt damit an, dass jeden Samstag nur 11 spielen, vielleicht noch 3 eingewechselt werden. Das lässt also schon mal 11 zurück, fast die Hälfte des Teams, die jeden Samstag frustriert ist und mit dem Gefühl fertig werden muss, ich bin eigentlich nichts wert. Die schlechten Momente oder die Momente, die einen Menschen runterziehen können, sind im Fußball sehr viele. Und die absoluten Glücksmomente, die wir alle damit verbinden, im Champions-League-Finale das Siegtor zu schießen, sind sehr wenigen Momenten vorbehalten.
Nachdem Sie vor knapp 3 Jahren das Buch über Robert Enke vorgelegt hatten, haben Sie gesagt, das zu schreiben war nicht gerade gesund für mich. Wie war es für Sie, das Buch über Heinz Höher, das ja zugleich eine Geschichte der Bundesliga ist, wie war es, dieses Buch zu schreiben?
Es war eine Befreiung, wieder die Freude am Schreiben zu entdecken, die ungedämpfte Freude am Schreiben. Und das ist auch jetzt noch so. Ich habe ein sehr inneres Gleichgewicht eigentlich durch dieses Buch gefunden. Und bei Robert Enke war ich mehr, als es gesund ist, abhängig von, oder habe ich mich abhängig gemacht von der Meinung der anderen, weil ich Angst hatte, das Buch falsch geschrieben zu haben, weil ich Angst hatte, Fehler gemacht zu haben, weil es mir so eine große Last schien, dieses Buch schreiben zu müssen, das letzte Bild von Robert zeichnen zu wollen, und weil ich ja diesen Anspruch hatte, den auch alle Fußballer immer haben und der sie kaputt macht, perfekt zu sein, dass es das perfekte Buch sein sollte. Ich konnte mich über das Robert-Enke-Buch wirklich freuen, eigentlich nie. Und auch da hatte ich diesen Fußballerblick. Ich ärgere mich
trotz
heute noch.
Trotz der positiven Resonanz.
Ja, es war absolut positiv. Das hat mir auch sehr viel geholfen, aber es war eher eine Erleichterung. Aber ich denke immer noch mehr oder schäme mich der 3-4 marginalen Fehler in dem Buch, die drin sind. Die kann ich mir sagen, nüchtern, ja, die sind in jedem Buch drin. Trotzdem denke ich, das hätte nicht sein sollen. Und das ist bei diesem Buch ganz anders gewesen. Es ist ja ein Buch, glaube ich, schon bei aller Schwere teilweise, die drin ist, dass das vor Lebensfreude und Lebenswahnsinn birst, fast dieses Buch hier von Heinz Höher. Und das war auch eine Riesenfreude beim Schreiben, eintauchen zu können in 50 Jahre Bundesliga. Kleine Sachen, ich war als Student, ein fauler Student, ich war nie in der Staatsbibliothek, und jetzt war ich mit über 40 Jahren zum ersten Mal ständig in
Archivstudium nachgeholt.
Genau, in irgendwelchen Archiven und wollte dann alte Sachen über die Bundesliga nachlesen und bin jedes Mal wieder in alten Zeitungsbänden der Neuen Ruhrzeitung, der Süddeutschen Zeitung hängen geblieben und habe über den Aufstand der Hausfrauen in den 60er Jahren gelesen, fasziniert, weil die Kartoffelpreise gestiegen sind. Das war eine große Freude.
Ronald Reng, Sie haben noch einen sonderbaren Musikwunsch, It Never Rains in Southern California. Warum dieses Stück?
Es war in den 70er Jahren, waren die Höhers, Heinz und Doris Höher, in Bochum, wo Heinz Höher als Trainer arbeitete, berühmt und berüchtigt für ihre Hausbälle. So nannte man damals, heute sagt man Feten oder Partys, zu Hause in der Küche, im Wohnzimmer. Und da lief dieses Lied sehr oft und alle außer Heinz Höher sangen laut schreiend mit.
Albert Hammond und Ensemble mit der klingenden Behauptung It Never Rains in Southern California. Was man übrigens, Ronald Reng, von ihrer neuen Wahlheimat München nicht behaupten kann. Statistiken sagen, dass es dort sogar öfter regnet als in Hamburg. Ist es denn kein Gedanke für Sie gewesen oder wird es vielleicht noch einer, sich im Norden mal niederzulassen, wo ja auch so viele spannende Fußballgeschichten auf Sie warten, wo ein fantastischer Torwart namens René Adler wirkt, wo so viele wankelmütige Vereine ihr Glück in der Bundesliga versuchen, allein schon zu denken an die Wundertüte HSV. Also gehört ein Fußballliterat nicht eigentlich in den Norden?
Eine steile These, ja. Also als, vor allem, wenn man sich den Erfolg anschaut des Hamburgers V in den letzten
Jahren. Es geht ja nicht nur um Erfolg.
Das ist richtig. Die Niederlage bietet ja auch sehr viel Stoff für, zum Schreiben.
Das nächste Buch könnte 2:9 heißen zum Beispiel.
Ja, ich war letztens beim ersten Testspiel von Pep Guardiola mit dem FC Bayern bei einem Bezirksligist in Bayerischen Wald, TSV Regen. Da hat ihn Uli Hoeneß hingeschickt, so an die bayerischen Wurzeln. Am Ende ging es dann 1:9 aus, aber irgendwann stand es nur 1:6 und die Zuschauer haben gesungen, dem Bezirksligisten zugerufen, ihr seid besser als der HSV.
Aber trotzdem zieht es sie nicht in den Norden.
Na, optisch ist Hamburg durchaus für mich eine schönere Stadt als München. Also die Stadtviertel, die alten Stadthäuser sind sehr schön, aber Hamburg ist für mich eine traumatische Erfahrung. Meine Frau hat da gelebt und gearbeitet, während ich in London arbeitete als junger Mann, und das ist so der Hamburg, das Synonym für unsere Trennung, für unsere zwanghafte Trennung durch die Arbeit. Also
ja, Therapie würde ja bedeuten, Therapie, da jetzt wieder hinzugehen. Ne?
Genau. Da müsste ich aber erst nochmal in eine richtige Psychotherapie gehen vorher. Ja.
Ronald Reng, Ihr neues Buch Spieltage ist ja auch und nicht nur nebenbei, und Sie haben es ja jetzt auch immer wieder angedeutet, gerade schon als Sie über die Zeit in den Archiven schwärmten und über die Abwege, auf die Sie immer wieder geraten sind, ein Buch über den erstaunlichen Wandel der Zeit. Das Drumherum hat sich also gewaltig verändert, aber das denkt man manchmal, wenn man Ihr Buch liest, der Fußball selbst eigentlich gar nicht so sehr. Wenn man bedenkt, was heute so immer wieder als neuester taktischer Schrei, also das Spielen ohne Mittelstürmer und mit falscher Neun und wie das alles heißt, angepriesen wird, das hat es damals schon gegeben. Und wer hat es erfunden? Heinz Höher.
Nicht ganz erfunden, aber er war einer der Ersten, der die falsche Neun in der Bundesliga eingeführt hat. Das ist also der Mittelstürmer, der sich im Mittelfeld versteckt und dann heimlich vorstößt. Was wir alle glauben, was ganz neu der FC Barcelona mit Lionel Messi eingeführt hätte. Das waren Momente, die ich mit Schamesröte verfolgt habe während den Recherchen, als ich feststellen musste, dass ich vieles, was ich heute als ganz neu und die neueste Mode, den tollsten Schrei verkauft hat, dass das alles in ähnlicher Form schon da war. Eine schöne Erfahrung. Irgendwie hat mich so ein bisschen die Demut vor der früheren Zeit gelehrt, weil wir ja immer alle dazu tendieren und dazu neigen, das früher ein bisschen zu belächeln.
Aber nie wurde so viel über Taktik und Spielphilosophie, das ist ja der neue Schrei überhaupt, von Spielphilosophie zu sprechen, nie wurde darüber so viel geschwafelt wie heute. Und man fragt sich dann, ob man nicht auch als Trainer die ganze Philosophiererei sein lassen könnte und es so machen könnte wie Willy Multaub, Anfang der 60er Jahre Trainer des MSV Duisburg. Und von dem erzählen sie, dass er im Training seine Spieler einfach nur hat spielen lassen, mehr nicht.
Und daraus haben die Spieler selber, ohne es selbst zu merken, eine völlig oder eine sehr neue Taktik entwickelt, weil sie eben im Trainingsspiel völlig frei waren. Und dann haben die Verteidiger angefangen, aus Lust am Spiel mit anzugreifen und hatten es irgendwann so instinktiv drinnen, dass sie auch im Spiel die Außenverteidiger die ganze Zeit mit nach vorne gegangen sind. Und das war damals etwas Neues.
Und der Trainer musste gar nichts weiter tun.
Der Trainer hat am Rand gestanden und, so wurde mir berichtet, hat dann immer mit den Rentnern geredet während des Trainings. Und sonntags oder samstags zum Spiel hat er sich ganz fein gemacht, mit Monokel im Auge und mit den italienischen Lederschuhen, und hat die Siege gefeiert.
Es wirft natürlich die Frage nach Macht und Möglichkeiten eines Trainers auf. Pep Guardiola hat in seiner Antrittspressekonferenz beim FC Bayern gesagt, der Fußball gehorcht den Spielern, nicht dem Trainer. Folglich, so wichtig ist der Trainer auch wieder nicht.
Ja, ich glaube schon, dass der Trainer, ohne dass wir es gemerkt haben, auch von Journalisten wie mir, in den letzten Jahren eine unrealistische Überhöhung erfahren hat. Und das liegt natürlich daran, dass das Hilfswerkzeug für einen Trainer viel größer geworden ist. Er bedient sich heute der Videoanalyse, jeder Spielzug, jedes Training wird analysiert. Daraufhin trifft er Entscheidungen. Die Arbeit eines Trainers erscheint viel detaillierter und wir bilden uns deswegen ein, dass der Einfluss eines Trainers auch viel, viel größer geworden ist. Ich würde behaupten, er ist größer geworden, aber nicht in dem Maße, in dem wir heute die Trainer überhöhen. Also auch ein Pep Guardiola, der ein fantastischer Trainer ist, der von der taktischen Lehre, die er beherrscht, bis zur, man nennt das immer hässliches Wort, Menschenführung, also Menschenliebe kann man sagen, also im Umgang zu den Menschen ein ganz fantastischer Mensch ist. Auch der hat natürlich seine Grenzen. Also wenn sie dem jetzt die Spielvereinigung Greuther Fürth geben, wird er auch aus denen keine Mannschaft machen, die Zwölfter wird in der Bundesliga, sondern er wird wahrscheinlich auch mit denen vielleicht sogar absteigen, als 16. oder 15. werden.
Musik von Charles Ives war das in Klassik à la carte auf NDR Kultur. Ich grolle nicht. Ein Lied für Singstimme und Klavier, gesungen und gespielt von Leslie Bollinger und Peter Starke. Aufgenommen am 21. Mai 1988, dem Tag, an dem Heinz Höher zum letzten Mal als Trainer in der Fußball-Bundesliga aktiv war. Ronald Reng, ich grolle nicht. Ist das heute auch die Haltung von Heinz Höher, nachdem er Ihnen sein Herz ausgeschüttet hat, alles erzählt hat?
Also sagen wir so, er ist sicher mit sich im Reinen, aber es treiben ihm die Gespenster, dass er aus der Bundesliga 1988 ein bisschen unglücklich oder sehr unglücklich ausgeschieden ist und nie mehr wieder reingekommen ist. Diese Gespenster treiben ihn immer noch um und er lebt sie aus. Er hat ja danach angefangen, junge Spieler zu suchen im Großraum Nürnberg und die privat auszubilden. Auch da war er wieder mit seinem merkwürdigen Erfinderdrang einer der Ersten, der das erkannt hat, als dass man Spieler auch außerhalb des Trainings privat trainieren muss und ausbilden kann. Und da hat er ja vier Spieler gefunden und da hat er einen Spieler, den begleitet er heute noch als Vater, Berater, fast, wenn man sagen, Besitzer. Juri Jutt, der spielt jetzt bei Rasensport Leipzig und in der dritten Liga und die wollen ja versuchen, in die Bundesliga zu kommen und das merkt man bei Heinz Höher noch an. Er will, Juri ist so quasi sein Stellvertreter, er will mit und über Juri nochmal die Bundesliga erreichen. Also da ist immer noch was in ihm wütet und was ihn noch nicht zur Ruhe kommen lässt.
Wissen Sie schon, ahnen Sie schon, wie Ihre Zukunft als schreibender Mensch aussehen wird oder wollen Sie sich einfach wieder von einer Geschichte entdecken lassen?
Sehr gerne, ja genau. Also ich habe jetzt mir selber Nachdenkverbot erteilt über das nächste Buch. Das wird es jetzt irgendwann dann geben. Aber ich habe mir gesagt, ich lasse erstmal Spieltage erscheinen und gucke, wie halb erfolgreich oder gar nicht erfolgreich das wird. Und danach entscheide ich dann, was ich mache, ob ich dann auch vielleicht vom Verlag gezwungen werde, ein populäreres Thema, also auf den ersten Blick populäreres Thema anzugehen, damit ich das Geld wieder reinspiele, was ich schon gekriegt habe, oder ob es dann doch erfolgreich genug wird, dass es dann wieder mir ermöglicht, ein abseitigeres Thema hoffentlich für viele zugänglich in ein Buch zu bringen.
Und zu warten, bis jemand anruft.
Genau.
Das war Ronald Reng in Klassik à la carte. Sein neues Buch Spieltage, eine andere Geschichte der Bundesliga, ist bei Piper erschienen. Herr Reng, vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Für heute verabschiedet sich Alexander Solloch mit Dank fürs Zuhören.
NDR Kultur. Hören und genießen.
Aus rechtlichen Gründen konnten wir Ihnen nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.